Zusammen mehr. Ein Podcast über Mehrwert und Miteinander aus den Bezirken Kitzbühel und Kufstein.
Freizeitwohnsitze sind in Tirol ein emotionales Thema zwischen Lebensraum, Wirtschaft und Fairness. In dieser ersten Folge unseres Podcasts geht es nicht um Schuldfragen, sondern um einen konstruktiven Blick. Was ist das Problem und welche Lösungen sind realistisch? Willkommen beim Podcast Zusammen mehr. Ein Podcast über Mehrwert und Miteinander aus den Bezirken Kitzbühel und Kufstein. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele bewegt. Den Umgang mit Freizeitwohnsitzen und wie man darüber seriös, konstruktiv und lösungsorientiert diskutieren kann. Besonders freut es mich, dass ich dazu heute zwei Gäste habe. Zum einen Hermann Huber, den Obmann der Wirtschaftskammer Kitzbühel, und Barbara Schweighofer, Vermieterin und Funktionärin in der Wirtschaftskammer Kufstein. Beide sind Mitinitiatoren der Kampagne Zusammen mehr. Gemeinsam mehr bewegen. Sie beschäftigen sich seit Jahren mit der Frage, wie regionale Entwicklung gelingen kann, ohne zu spalten. Wichtig ist es uns hier, alle Fakten anzusehen und gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln. Ich beginne jetzt mit Hermann bei mir. Herzlich willkommen, Hermann Huber.
Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Hermann, ihr wünscht euch einen seriösen, konstruktiven Umgang mit dem Thema. Was heißt das für dich konkret?
Das größte Problem, was wir momentan sehen, ist, dass es ein sehr emotionales Thema ist, das, was von gewissen Gruppierungen auch sehr emotional politisch verwendet wird und das uns aus unserer Sicht nicht in den Kern trifft, sondern der Kern ist nämlich der, dass unsere Wirtschaft, unsere Region seit mehreren Generationen mittlerweile mit diesem Thema gewachsen ist, auch ein Wohlstand in unserer Region eingekehrt ist und wir sehen den jetzt einfach stark gefährdet. Und als Wirtschaftskammer haben wir gesagt, wir wollen dagegen auftreten, wir wollen dagegen antreten, weil es ein Thema ist, wo man auf die Fakten zurückgehen muss und das vermisst man in der jetzigen Diskussion.
Barbara, vielleicht möchtest du ergänzend dazu noch etwas sagen.
Ich kann mich da wirklich jetzt bei Hermann sehr anschließen. Es ist ein absolut emotionales Thema. Und es wird dermaßen strapaziert und dabei wird man, muss man ganz ehrlich sagen, wird er riskiert, dass man in der Gesellschaft eine absolute Spaltung hervorruft. Manchmal, oder ja, großteils muss man ganz ehrlich sein und sagen, manchmal aus Unwissenheit. Gell, wir reden da über Thematik vom Freizeitwohnsitz, vom Hauptwohnsitz, vom Ferienwohnsitz und dergleichen mehr. Und es wird gar nicht unterschieden, was eigentlich der einzelne Begriff beinhaltet.
Zu diesem Thema kommen wir später dann noch mehr. Hermann, woran merkst du eigentlich, dass diese Debatte nicht mehr konstruktiv geführt wird?
Ich glaube, das größte Problem, was wir merken als Wirtschaftskammer, und das ist, darf ich jetzt vielleicht auch bezirksübergreifend sagen, weil wir es ja gemeinsam mit Kufstein machen, in die Betriebsbesuche, was wir draußen machen, spüren wir das sehr emotional, diese Diskussion. Also sehr, sehr viele Unternehmer sprechen uns darauf an, dass mit ihren Kunden zum Teil unfair umgangen wird, dass Umsätze wegbrechen, dass Auftraggeber bzw. Kunden wegbrechen. Und die Leute spüren das, dass die fachlichen Argumente der Leute nicht gehört werden. Also es wird nicht auf das Fachliche, auch auf das Kaufmännische wird nicht gehört, sondern es gibt nur diese emotionale Diskussion. Die Leute, diese bösen Freizeitwohnsitzler, diese bösen Zweitwohnsitzler nehmen uns Wohnraum weg, ohne das fertig zu denken. Und dieses Fertigdenken, das versuchen wir insgesamt in der Wirtschaftskammer sehr häufig und bei dem Thema vor allem, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass das ganzheitlich betrachtet wird. Und diese ganzheitliche Betrachtung würde dann vielen, glaube ich, die Augen öffnen. Und deswegen sind wir unter anderem auch auf den Titel gekommen mit diesem Zusammen mehr, weil es geht einfach in der ganzen Region nicht nur darum, dass die Arbeitgeber ein Problem haben, dass die Arbeitnehmer ein Problem haben, dass die Freizeitwohnsitze ein Thema sind, sondern wir haben alle miteinander ein Problem, dass momentan der Wohlstand unserer Region gefährdet ist und dagegen treten werden.
Barbara, wenn man so eine Kampagne startet, dann hat man immer auch Ziele. Wenn du jetzt 5 Jahre in die Zukunft blicken kannst, woran erkennt man in 5 Jahren, dass sich etwas positiv entwickelt hat?
Ja, ich würde auch gerne diese Glaskugel, die von dir angesprochene, besitzen und da gerne einen Blick hineinwerfen. Bin aber natürlich Realistin genug, dass ich weiß, und so wird es auch sein, dass wir uns jetzt nicht jetzt hier hinsetzen können und sagen, jetzt haben wir die Lösung und in 5 Jahren ernten wir dann, sondern es wird ein Prozess sein. Ein stetiger Prozess. Und ich glaube, das kann man auch ganz klar nachvollziehen. Das liegt jetzt nicht daran, dass uns jetzt nicht genügend Lösungen einfallen würden, sondern es ist überall so, ob das in der Wirtschaft so ist, ob das im Sport, in der Kultur, in der Gesellschaft, in den einzelnen Vereinen ist. Wir werden, das ist leider Gottes unbequem, diese Wahrheit, aber wir werden niemals sagen können, so, jetzt haben wir eine Rezeptur, das passt jetzt für alle Zeit. Und darauf können wir uns dann ausruhen. Das wird es nicht sein. Wir werden daran arbeiten müssen, dass wir in 5 Jahren sagen können, wir haben die richtigen Schritte gesetzt. Wir haben es umgesetzt, dieses gemeinsam mehr. Und wenn uns das gelingt, dass wir das jetzt auch auf den Weg bringen, dass man das auch ganz fest bei den Menschen auch ankommen lässt. Weil derzeit haben wir einfach mehr Parteien, die gerne ein bisschen auf Spaltung auslegen. Das bringt uns aber nichts. Es ist in jedem Verein, jeder Vereinsobmann, jede Obfrau weiß, nur wenn wir miteinander an einem Strick in die gleiche Richtung ziehen, dann werden wir erfolgreich sein. Und so wird es auch hier sein. Wichtig ist, dass wir eine gute Kommunikation haben. Wichtig ist, dass wir aufrecht und achtsam auch formulieren, nichts beschönigen, sondern uns die Tatsachen anschauen, aber uns davon distanzieren, dass wir einfach nur in einem Schwarz- und Weiß-Modell malen. Das wird uns nicht weiterbringen.
Hermann, jetzt sind wir sehr im Allgemeinen, dass es hier Themen gibt, dass es hier polarisierende Aussagen gibt. Ich würde das Thema aber gerne in ein bisschen konkrete Beispiele zerlegen und auch Spannungsfelder, die real ja auch da sind, aufzeigen. Was ist denn deiner Meinung nach das größte Spannungsfeld, auf das man hier reagieren muss?
Ich glaube, man muss es auf zwei Ebenen sehen. Zum einen ist die rechtliche Situation momentan eine Riesenthematik, dass das derzeitige Raumordnungsgesetz und die Anwendung von dem Raumordnungsgesetz einfach zu dieser Spaltung, das, was die Barbara zuerst erwähnt hat, extrem beiträgt, dass diese Neiddebatte eine riesengroße ist, dass diese, wenn man jetzt mittlerweile oft hört, diese Bespitzelung, wo wirklich unschöne Situationen, wo man persönlich auch selber geschildert worden sind, also wo man denkt, das kann so nicht sein, dass die Leute Rechte herausnehmen, die nicht einmal die Polizei hat. Und solche Situationen passieren, das tut unserer Region insgesamt nicht gut. Und da braucht es eine rechtliche Situation, eine rechtliche Rahmenbedingung, die besser funktioniert. Zum Zweiten, was man auch den Leuten ins Bewusstsein bringen muss oder wo wir unser Bewusstsein auch schärfen müssen, das ist die Situation, dass man diese Häuser, die bei uns schon da sind, ich rede jetzt in keinster Weise von neuen Häusern, sondern Häuser, die bei uns schon da sind, mit enormen Kosten errichtet worden sind, wo auch dementsprechend die Betriebskosten dahinter sind. Und so wie es sich manche Leute wünschen, dass wir die Leute jetzt ausjagen und mit nasse Fetzen aus der Region rauswerfen, wenn wir das auch 10-mal machen, es wird nie so sein, dass der LKW-Fahrer und die Verkäuferin dann in dem Haus einziehen werden, weil sie sich allein die Betriebskosten nicht leisten können. Und das sind, glaube ich, zwei Ebenen, die was man miteinander verschränken muss. Es muss dieses Bewusstsein da sein, dass nicht alles funktionieren wird. Ich bin aber auf der anderen Seite auch als Kommunalpolitiker in Kitzbühel tätig und mir ist sehr wohl klar, dass nicht alles funktioniert. Und dieses Schwarz-Weiß, was die Barbara angesprochen hat, ist eine Riesen-Challenge, weil natürlich auch, und das sprechen wir ganz offen an, also ich habe genauso null Verständnis für diese Zweitwohnsitze in Gebäudekomplexen, die was gemeinnützige Wohnbauträger errichtet haben vor 20, 30, 40 Jahren, wo es dann auf dem freien Markt gekommen sind und da jetzt plötzlich am Wochenende Autos dastehen, die was eigentlich da nicht herkehren und unter der Woche diese Wohnung leer ist, die was eigentlich mit allgemeinem Geld finanziert worden ist. Da gibt es von mir null Verständnis und das ist auch, glaube ich, ganz klar, dass man da dagegen vorgehen muss. Aber eben diese Differenziertheit, dieses nicht schwarz und weiß malen, sondern genauer hinschauen, das ist das, was wir uns zum Vorbild nehmen haben.
Barbara, jetzt bist du ja wirklich eine ausgewiesene Tourismusexpertin, sowohl in deinem Brotberuf als auch über deine verschiedenen Funktionen, auch in Tourismusorganisationen. Diese Diskussion hat die auch Auswirkungen auf den Tourismus und wird das alles ein bisschen pauschaliert oder wie siehst du das?
Danke für die Frage. Ja, das ist absolut leider Gottes auch so der Fall. Also das hat Auswirkungen Und ich sage das immer sehr gerne, dieses Beispiel, Tirol ist ein Exportland. Ja, wir haben über 11 Milliarden Exportmittel, die wir Jahr für Jahr, Gott sei Dank, in die Welt liefern dürfen. Der Tourismus ist auch Export. Wir exportieren da Gefühle, Wohlbefinden, Erholung, Sport, Kultur. Da müssen wir schon achtsam sein, dass wir nicht ein Bild zeigen. Und ich habe das in der Vergangenheit, ich kriege das ja oft dann auch von meinen Stammgästen, Zeitungsartikeln, die in ihren Ländern, ich nenne jetzt keine Magazinnamen, in ihren Ländern eben aufscheinen, wo schon drüber gesprochen wird, mögen uns die Ösis noch? Und das ist wirklich drastisch, gell? Also wir wissen, und da spricht jetzt auch die Touristikerin in mir und auch die Kammerfunktionärin, wir wissen schon, was wir in Tirol auch an Wohlstand haben und auch an Infrastrukturen, die wir ohne diesen erfolgreichen Tourismus, der oftmals in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein Fels in der Brandung war, der uns da wieder rausgekommen hat, der Handwerksbetriebe gut am Leben gehalten hat, ob das jetzt der Tapezierer oder der Bodenleger, Fliesenleger, wie auch immer der Tischler ist, da müssen wir schon auch achtsam sein, dieses Bild, was wir nach außen zeigen. Und da sage ich eben wieder, auch der Tourismus ist Export. Das ist nicht egal, wie wir nach außen erscheinen. Wir sind eigentlich, und darauf bauen wir auch, und das sind unsere vielen Gastgeberinnen und Gastgeber, Land auf Land ab, ob kleine Vermieter, ob Urlaub am Bauernhof, ob die Superhotellerie. Ja. Wir haben Gott sei Dank ein touristisches Angebot, das so vielfältig ist wie die Wünsche unserer Gäste. Wir spielen wirklich alles. Gehen wir aber achtsam damit um, diese Erfolgskultur, die wir in den letzten 6, 7 Jahrzehnte eben aufbauen haben können, die ist schon auch zerbrechlich. Und wenn wir jetzt hergehen, und das ist jetzt das, aber wie Hermann, wie du das angesprochen hast, mit solchen Bespitzelungen, das macht jetzt nicht wirklich sympathisch. Und das will man auch nicht in einem Land vorfinden, in dem man die schönste Zeit des Jahres verbringt.
Hermann, die Barbara hat gerade angesprochen, die Leistung, die von Betrieben in Tirol für die Einrichtungen, sowohl touristisch als auch in den Zweitwohnsitzheimen, erbracht worden sind. Du bist oben an der Wirtschaftskammer Kitzbühel und damit ja nicht nur für Tourismusbetriebe, sondern auch für jeden anderen Betrieb zuständig. Kannst du ein Bild zeichnen der Betriebe, die Probleme bekommen können, wenn wir hier restriktiv komplett zurückdrehen? Was bedeutet das für die Wirtschaft? Ihr habt eine Studie gemacht, die sehr viel Beachtung gefunden hat, die man auch online im Link finden kann, wenn es Interesse besteht. Vielleicht kannst uns du ein paar Worte dazu sagen.
Das Thema ist, ich habe das zuerst eingangs schon erwähnt, dass bei uns einfach diese gewachsene Struktur über Generationen sich entwickelt hat und das, glaube ich, dass man nicht unbedingt mit anderen Regionen eins zu eins vergleichen kann. Die Studie war für mich sehr spannend, wie ich mit der konfrontiert worden bin, dass die ja ursprünglich schon 2020 das erste Mal gemacht worden ist, gemeinsam mit der LIDA-Region. Und wir haben dann dies aktualisieren lassen auf das letzte Jahr, beziehungsweise auf 2024. Und da ist es natürlich eine sehr dicke Studie, wo man uns sehr viele Sachen anschauen kann. Aber für mich sind zwei Zahlen ganz bemerkenswert gewesen. Und die zwei Zahlen sind zum einen, und da rede ich jetzt vom Bezirk Kitzbühel allein, also nicht jetzt von der Region insgesamt, sondern das müsste man dann noch größer anschauen. Nur im Bezirk Kitzbühel reden wir von 1780 Arbeitsplätzen, die direkt dranhängen und von 200 Millionen Wertschöpfung jährlich. Und das ist ja jeder leicht merken kann, von 1 Milliarde in 5 Jahren, wo es mal Wertschöpfung direkt und indirekt mit den Zweitwohnsitzen haben. Und für mich ganz ein wichtiger Punkt ist, weil natürlich viele Kritiker auch gesagt haben, ja, das ist schon klar mit dem Immobilienhandel. Nein, der ganze Immobilienhandel ist bei dieser Studie herausgerechnet. Also diese Einmaleffekte, die dadurch natürlich erzielt werden würden und die, wo man da einrechnen könnte, die haben wir gesagt, das wollen wir von vornherein herausnehmen. Also es geht tatsächlich nur um erbrachte Leistungen ohne Immobilienhandel. Und da reden wir wirklich vom Handwerker über die Friseurin bis zu einer Gastronomiebetrieb. Also ich glaube nicht, dass es ganz viele Gewerbebetriebe oder Handelsbetriebe bei uns in der Region gibt. Und da rede ich jetzt wieder für beide Bezirke, die was nicht in irgendeiner Art und Weise da dranhängen.
Und dabei ist nicht einmal berücksichtigt, dass eventuelle Image-Schäden durch die Behandlung von diesen Personen vielleicht Leute davon abhalten könnte, die Region Kitzbühel oder auch Tirol als Urlaubsland zu wählen. Wir sind vorher eingangs schon drauf gekommen, dass es hier ein Begriffswirrwarr gibt. Die Debatte dreht sich um Zweitwohnsitze, Freizeitwohnsitze, leerstehend, Mitarbeiterwohnung, Vermietung. Da gibt es sehr viele Begriffe, die durch die Medien schweben, durch verschiedene Protagonisten. Vielleicht kannst du da kurz Klarheit bringen, Barbara. Was ist denn was?
Das ist eine hochspannende Frage. Die wird auch Land auf, Land ab an den Stammtischen ganz fest diskutiert. Es wird, mir ist ja ganz wichtig auch, dass wir das schon ein bisschen auf den Boden runterbrechen. Es wird ja gerne gesagt, das sind die Freizeitwohnsitzler. Und manchmal, und jetzt strapaziere ich ein Sprichwort, ist es einfach Tatsache, dass der Standort den Standpunkt bestimmt. Und ich habe festgestellt, in der Vergangenheit ist jetzt ganz viel diskutiert worden, weil ja natürlich auch in den Medien viel gebracht worden ist, dass manche gar nicht darüber nachdenken, wenn sie über die sogenannten Freizeitwohnsitzler bei uns sprechen. Und manchmal kennt man ja dann jemanden, der selber vielleicht ein Domizil am Gardasee in der Steiermark hat, familiär bedingt. Irgendwann hat einmal jemand dort was geerbt und genießt dort seine Freizeit, dass er dann auch ein Freizeitwohnsitzler ist. Und dieser Umkehrschluss beinhaltet dann manchmal, dass man darüber nachdenkt, was ist jetzt wirklich ein Freizeitwohnsitz oder was ist ein Arbeitswohnsitz? Wir haben ja auch in unseren, glaube ich, jeder von uns in unseren bekannten Familien- oder Freundeskreisen Menschen, wo die Kinder in Wien oder in Innsbruck studiert haben. Da hat man angefangen, wo man gesagt hat, wissen wir nicht, ob es fertig studieren, kauft man mal nichts, dann mal mieten. Dann hat man festgestellt, naja, der Filius studiert eh brav, versuchen wir das doch zu erwerben. Plötzlich ist dann das Studium abgeschlossen, der Kind ist irgendwo anders hingezogen und man hat diese Wohnung noch, genießt sie selber, die haben für Stadtleben, für Kultur, für wie auch immer. Das ist dann ein Freizeitwohnsitz. Jetzt muss man aber dazu sagen, dieser Freizeitwohnsitz ist ja nicht unredlich erworben worden. Das war also nicht Landraub oder Objektraub, sondern man hat den mit sauber verdientem Geld gekauft, bezahlt oder abbezahlt und da hat ihn dann in seinen Besitz genommen. Das ist dann, spricht man von einem Freizeitwohnsitz. Das ist also nicht immer diese 50-Millionen-Villa, wo man sagt, mei, da konnten ja noch 100 andere dort wohnen, sondern ein Freizeitwohnsitz ist, und wir sprechen immer von einem legalen Freizeitwohnsitz, ist erworben worden mit redlichem Geld und ist nichts Unrechtes. Und wir gehen jetzt momentan in der Diskussion auch in diese Gefahr, dass man pauschalisiert und sagt, jeder, der einen Freizeitwohnsitz hat, ist ja schon ein bisschen bedenklich. Der nimmt ja jemand anderen was weg.
Danke, Barbara, für diese Klarstellung. Hermann, da hast du auch noch was dazu zu sagen.
Genau, und ich glaube, man muss auch im Detail anschauen, von welchem Gesichtspunkt aus, dass man das anschaut. Redet man von der Widmung? Redet man von der Widmungskategorie? Redet man von einer Nutzung? Das ist schon zu unterscheiden. Ich sage immer pauschal, und das, glaube ich, lässt sich am leichtesten erklären, reden wir von kurzfristigen Vermietungen, reden wir von kurzfristigen touristischen Nutzungen. Das heißt in der Definition, dass die Leute, die das bewohnen, wechseln. Dann redet man von Vermietung, redet man von kurzfristiger touristischer Nutzung oder redet man von dauerhafter Nutzung. Und dann sind wir in dem Bereich Zweitwohnsitz, Arbeitswohnsitz, Freizeitwohnsitz, also in diesen Bereichen drinnen, immer wieder juristisch detailliert zum Anschauen, aber insgesamt pauschal kann man, glaube ich, in die zwei Kategorien unterscheiden. Ist es kurzfristig, ist es Vermietung, ist es touristische Nutzung, und das ist das eine. Und das zweite ist, wo jemand dauerhaft drinnen ist.
Hermann, man hört immer wieder das Wort Neid. Einige Personen versuchen augenscheinlich, diesen zu schüren. Hast du dafür ein Rezept?
Ja, ich glaube schon, oder ich würde es versuchen. Und zwar zum einen, zurück zu den Fakten zu kommen, wo ich zuerst schon gesprochen habe, diese Studie, da haben wir es immer ganz bewusst gegen diese Neiddebatte angetreten. Und zum Zweiten, und das ist, glaube ich, oder da bin ich felsenfest mittlerweile überzeugt, nachdem ich mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftige, den Neid zu nehmen, das wird Aufgabe des Gesetzgebers sein. Wir brauchen eine Lösung, in der die Zweitwohnsitzler, die Freizeitwohnsitze, einen aktiven Beitrag am Steueraufkommen bringen. Und zwar das in welcher Form auch immer. Da werden die Juristen gefordert sein, dass man da die richtige Variante findet. Aber am Ende des Tages muss es möglich sein, dass man wirklich hier Geld verschiebt. Und da muss uns das bewusst sein. Es gibt diese Leute, die bei uns sind, die gerne bei uns sind, bei uns sein wollen und auch bereit sind, dafür Geld auszugeben, auch in Form von Steueraufkommen. Nicht nur in der Immobilie an sich, sondern die bereit sind und sagen, ich habe kein Problem damit, im Jahr 20.000, 50.000 Euro zu bezahlen. Ich will nur hier leben dürfen. und dieses hier leben dürfen, wenn man denen Leuten das ermöglicht und wir dieses Geld als Kommunen oder als Land, wie auch immer, zweckgebunden verwendet für den gemeinnützigen Wohnbau, dann kann ich ein Beispiel sagen, haben wir in unserer Region durchgerechnet mit mehreren Gemeinden. Man könnte ohne weiteres, und das ist, glaube ich, schon bemerkenswert, man könnte ohne weiteres eine 80 Quadratmeter Wohnung in einem gemeinnützigen Wohnbau um 300 Euro günstiger vermieten als gemeinnütziger Wohnbauträger, wenn man dieses Steueraufkommen, den diese Zweitwohnsitze erbringen, zweckgebunden verwenden würde. Und damit würde man diese Neiddiskussion, glaube ich, eingrenzen bzw. nehmen, weil wenn man selber dann einen direkten Nutzen daraus hat, dann würde man den Neid, glaube ich, ein bisschen hinten anstellen können.
Danke für das Einbringen dieser Idee. Ich möchte in den nächsten Punkt gehen, dass man von dem Beschreiben der Problematik zur Lösung geht. Hermann Huber, Obmann der Wirtschaftskammer Kitzbühel, hat gerade einen solchen Ansatz gezeigt. Aber wie kann man es schaffen, dass Einheimische und Zweitwohnsitzler zusammenarbeiten und diese Schuldvorwürfe, diese ständigen Schuldvorwürfe aufhören? Barbara, du erlebst in deinem Wirken ständig dieses Aufeinandertreffen von den Meinungen. Was ist hier eine Meinung von dir?
Ich denke, dass es eine große Relevanz hat, dass man das nicht nur mit Begrifflichkeit verbindet, sondern immer auch den Menschen dahinter sieht. Und es ist ganz oft in Gesprächen erkennbar, spürbar, dass wenn man von einer Familie, einer bestimmten Person spricht, wo man weiß, der oder die wohnen hier seit oftmals Jahrzehnten, dann sagt dieser war ein Zweitwohnsitzler, dass wir gerade jetzt Butter bei die Fische lassen. Ja, aber die sind ja in Ordnung. Das Wort Freizeitwohnsitz ist anonym. Wenn man aber sieht, das sind ja Menschen, gell, die was da wohnen. Und dann stellt man fest, die bringen sie ja schon seit Jahren ein. Die sind bei uns im Verein oder manche haben sie ja auch die Möglichkeit, als Sponsoren tätig zu sein, Gutes zu tun. Oder sind einfach in der Gesellschaft, spielen bei der Musikkapelle mit, beim Sportverein spielen sie eine relevante Rolle mit, sind einfach Teil der Gemeinschaft. Dann kriegt es eine ganz andere Balance. Dann ist es nicht mehr der XY, den keiner kennt, der irgendwie so ein bisschen ein Phantom ist oder ein Phantomschmerz erzeugt, sondern dann ist es ja, das ist ja einer von uns, mit dem bin ja ich bei du, mein Kind geht mit dem zum Fußball. Dann kriegt es ein ganz anderes Gesicht. Und dann denkt man auch anders drüber nach, naja, der hat jetzt aber das nicht unlauter, oder wir reden ja von legalen Wohnsitzen hier, der hat das nicht unrecht erworben. Und ich glaube, in dem Moment, wo jemand ein Gesicht hat, wo man dem seinen Namen kennt, vielleicht mit dem beim letzten Festler irgendwann einmal ein kleines Bier getrunken hat, dann sieht man auch das mit einem anderen Blickwinkel oder von mehreren Seiten. Und auf das kommt es ja drauf an. Und das ist eigentlich das, was wir wollen, dass wir das gemeinsam, ja, gemeinsam mehr, dass man das wieder wahrnimmt. Dass man nicht nur diese einseitige, nur von dieser Seite und nur diese Seite ist richtig, sondern immer beide Seiten sehen.
Hermann, dieses den Personen ein Gesicht geben, ist ja ein zentraler Ansatz auch in dieser Kampagne, die ihr hier lanciert habt. Und es gibt ein wunderbares Beispiel, wenn ich da an den Stefan Monitzer denke, der Umgang von ihm mit seinen Gästen, und die Gäste bestehen aus Einheimischen, bestehen aus Zweitwohnsitzbesitzern und es besteht aus Touristen. Und ich glaube, vielleicht kannst du ganz kurz beschreiben, als du zum ersten Mal den Umgang vom Stefan Monitzer mit seinen Gästen, mit den verschiedenen Gästen gesehen hast, wie es da dabei gegangen ist.
Wenn ich da ausholen darf, ich glaube, ich war bei der Eröffnung von seinem letzten Lokal dabei und da hat er einen schönen Satz gesagt, wenn ich ihn da zitieren darf. Wohl fühlt man sich in einem Wirtshaus, wenn jeder willkommen ist. Und wenn man jetzt umlegt wieder auf den touristischen Gedanken, wo fühlt man sich denn wohl, wenn man aufgenommen wird? Also wenn ich jetzt die freie Wahl hätte, mir irgendwo einen Zweitwohnsitz zu kaufen, einen Freizeitwohnsitz zu kaufen, dann würde ich wahrscheinlich mal in eine Region hinfahren und schauen, wie sind denn da die Leute und habe ich da eine Möglichkeit, dass ich mich integrieren kann, dass ich mich da wohlfühle, dass ich gerne in ein Wirtshaus reingehe, dass ich gerne in ein Lokal gehe, dass ich gerne in ein Geschäft reingehe, wie wäre ich bedient etc. Und das ist, glaube ich, insgesamt eine große Herausforderung, die wir da haben. So wie es die Barbara zuerst kurz erklärt hat, das ist genau der springende Punkt, fühlt man sich wohl. Und diese Integration kann nur funktionieren, wenn es von beiden Seiten her die Bereitschaft da ist. Es muss derjenige, der sich integrieren möchte, von dem muss die Bereitschaft da sein, dass er sagt, ich lasse mich auf die Region ein und die Region muss sich darauf einlassen, dass jemand zurückkommt. Und wenn wir das, glaube ich, in unserer Region in den letzten Jahrzehnten eigentlich sehr gut geschafft haben, dann werden wir das schaffen, dass sie dir Leid wohlfühlen und dass sie mir mit dir Leid wohlfühlen insgesamt. Und das ist, glaube ich, die Krux an der ganzen Geschichte, dass wir jetzt mit der momentanen Stigmatisierung dieser Leute Situationen erreichen oder auf einen Punkt hinkommen, wo sie derjenige nicht mehr wohlfühlt und gar nicht mehr da sein mag. Und das höre ich tagtäglich, die Geschichten. Das ist genau der Punkt, von dem, was wir wegkommen müssen. Wir müssen dahin kommen, dass der Einheimische sich wohlfühlt mit dem, der was zurückkommt. Und der, was zurückkommt, der kommt eh nur dann zurück, wenn er sich in der Region wohlfühlt. Und dann haben wir es geschafft.
Barbara, diese ganze Diskussion zentriert sich ja sehr oft auf die Stadt Kitzbühel oder das Wort Kitzbühel, weil es einfach medial sehr präsent ist über Hanenkamm und viele andere Events. Jetzt kommst du aus Niederndorf, aus dem Bezirk Kufstein. Angrenzend zu dir ist der Ort Walchsee, ist aber auch der Ort Erl. Erl ist in Europa mittlerweile ein großer Begriff für Kunst, für internationale Hochkultur. Jeder ist stolz darauf, dass es das gibt bei uns. Glaubst du, dass solche Debatten auch einem Kulturstandort wie Erl schaden können?
Das ist eine ganz wertvolle Frage, danke. Ja, also Erl ist mit ihrer, dieses Dorf Erl mit über 400-jähriger Tradition von einem Passionsspielhaus, ich muss das jetzt einfach sagen, weil ich bin Nachbarin aus dieser Gemeinde und wir partizipieren ja alle mit. Erl hat sich ja entwickelt. Ohne das damals wäre ja das heute nicht möglich. Wir hätten da nicht zwei Festspielhäuser. Aber ja, ganz genau. Genau das ist auch das, was darf auch Beherbergerin sein von Künstlerinnen und Künstlern während der Festspielzeit. Und die genießen das schon, diese Offenheit, was wir hier in Tirol haben. Dieses Bejahen, Kultur, verschiedene Nationen, die dann bei uns in dieser Zeit da sind. Und wie ein Magnet wirkt es. Wir haben Gott sei Dank auch nicht nur internationale Künstlerinnen und Künstler, sondern auch internationales Publikum. Und was kann einer Region natürlich Besseres passieren, als dass diese Leute gerne zu uns kommen? Also braucht es natürlich da auch ein positives Signal nach außen. Wir freuen uns ja, dass diese Menschen hierher kommen. Und es ist jetzt nicht nur für Touristiker relevant, sondern ich freue mich auch sehr, wenn man im Gespräch mit Ortsansässigen, mit Einheimischen im Austausch ist und sie sagen, was haben wir für eine tolle Hochburg der Kultur hier? Was trifft sich hier alles? Und das ist schon was Schönes. Wir partizipieren da nicht nur wirtschaftlich mit, sondern es tut auch unser Mindset gut. Und wenn damals die Leute nicht so innovativ mutig gewesen waren und hätten so ein tolles Passionsspielhaus hingebaut, für das wir Land auf, Land ab, die alle nicht nur beklatscht worden sind, sondern schon auch teilweise ein bisschen bespöttelt worden sind, aber diesen Mut, dieses nach außen zu zeigen, zu repräsentieren, einzuladen, das zeichnet ja die Tirolerinnen und Tiroler ganz besonders aus. Wir sind nicht umsonst in Demut und Dankbarkeit und Bescheidenheit, ein sehr erfolgreiches Tourismusland. Mit diesem Tourismus sind wir Einheimischen gewachsen, ist die Wirtschaft gewachsen und wir haben da schon auch eine Art Aushängeschild, ist uns da gelungen. Und du hast gesagt, ich bin eine Niederndorferin. Du kennst sicher unser schönes Gewerbegebiet direkt an der bayerischen Grenze. Das hat schon auch eine Signalwirkung, wenn man so als Gastgeber auftritt. Das hat schon auch einen wirtschaftlichen Effekt, dass sich Firmen hier auch ansiedeln wollen. Wenn wir nur so dieses, nur wir Tiroler für und Tiroler Grund und Boden und Objekte nur für uns, dann werden wir halt irgendwann alleine da sitzen. Ob uns dieser Erfolg, unseren Erfolg dann weiterhin bestehen lässt, stelle ich stark in Zweifel. Denn das ist direkt an der bayerischen Grenze. Es wäre ganz leicht, das auf der anderen Seite zu bauen. Wir haben das Gott sei Dank geschafft, diese Firmen auch hier bei uns einzuladen und mehrere, gerade jetzt unser kleines Dorf, mehrere hunderte Arbeitsplätze vor der Haustür. Auch das gehört dazu. Dieses, und da sage ich, wie ich es eingangs gesagt habe, Tirol ist ein Exportland und auch die Gastfreundschaft ist ein ganz wertvoller Export. Und den haben wir in der Hand, den sollten wir auch gut pflegen, denn das haben die Generationen vor uns gemacht und wir sollten auf diesem Fundament weiter aufbauen.
Man hat ja manchmal den Eindruck, dass einige, die in dieser Diskussion besonders laut sind, Tirol wieder abgeschlossen, engstirnig und rückgewandt hätten. Aber nun wieder zur klaren Realität des Tuns. Hermann, es gehört auf jeden Fall dazu, dass man stark zusammenarbeitet, anstatt Schuldzuweisungen zu geben. Welche Akteure müssen nach deiner Meinung an einen Tisch, um hier Lösungen zu erarbeiten?
Wir von der Wirtschaftskammer können nur aufzeigen. Wir werden aufzeigen in dieser Kampagne und werden das hoffentlich länger tun oder so lange tun, wie es notwendig ist, aufzuzeigen, dass etwas geschehen muss. Die Akteure, die auf den Tisch müssen, glaube ich, ist ganz eindeutig zu sagen, ist die Landespolitik. Die Landespolitik ist gefordert, da eine Regelung zu finden, eine Lösung zu finden. Zum einen diese Bespitzelung wegzubringen, die was wir momentan extrem haben. Und zum Zweiten ein Regelwerk, ein Gesetz zu finden, das tauglich ist, um dieses Zusammenleben zu ermöglichen. Und ich glaube, dass wir das schon uns herausnehmen dürfen. Und ich sage das jetzt einmal ganz frech und provokant. Unsere Region leistet ausreichend Steueraufkommen in Tirol, dass wir einmal auch die Hand aufzeigen dürfen und sagen, wir brauchen eine Lösung. Ich glaube, dass man da wirklich die Regionen einzeln anschauen muss. Es ist nicht so, dass das eine Region ist oder dass ganz Tirol eine Region ist, sondern es gibt einfach unterschiedliche Ausgangssituationen. Es gibt Täler, in denen Heustadel ausgebaut sind, wo man, wenn man ins Tal reinfährt, links und rechts einen nach den anderen ausgebauten Stadel sieht. Und es gibt die Region, so wie es bei uns ist, wo einfach die Voraussetzung immer andere gewesen ist. Wir immer schon mit dem Tourismus sehr, sehr früh begonnen haben. Also ich glaube, das kann man ja historisch durchaus belegen, wie alt das bei uns der Tourismus ist und dass dann Leute das Bedürfnis gehabt haben, öfter da zu sein und länger da zu sein. Und es ist ein Irrglaube und das möchte ich ganz in aller Deutlichkeit sagen, es ist ein Irrglaube, wenn man glaubt, die Leute, was wir jetzt mit den nassen Fetzen wegtreiben, dass die dann wieder zu uns kommen und dann sie bei uns in die Hotels einmieten, das wird nicht funktionieren. Wir haben jetzt vor Leute, die momentan unsicher sind, die was verkaufen wollen, aber die was verkaufen, dann nicht in die Richtung denken, dass sagen, wir kommen wieder zurück und dann ins dann einmieten, sondern die gehen jetzt in Richtung Südtirol, die gehen jetzt in Richtung Schweiz, die gehen jetzt in Richtung Südfrankreich und sagen, da werden wir herzlich aufgenommen oder sind wir willkommen, anders wie in Nordtirol. Und wir haben immer gesagt, und das gibt es also mittlerweile sehr viele Beispiele, wir brauchen hier keine neuen Gesetze. Also dieses Thema ist, weil du das angesprochen hast von der Landesregierung oder wer muss auf den Tisch kommen, wir brauchen Experten, die uns aufzeigen, was europarechtlich möglich ist. Und wenn wir sehen in der EU, ob das da eine gut findet oder da eine schlecht findet, das ist ein Faktum. Und wir haben in Frankreich rund um den Gardasee, in Südfrankreich, in Portugal, in Schweden, rund um die großen Metropolen gibt es immer länderspezifische Regelungen, wie solche Situationen mit Freizeitwohnsitzen, Zweitwohnsitzen umgegangen wird. Und da brauchen wir uns nur das Beste draus schauen, was für uns passt. Und dann wissen wir, dass wir europarechtlich sauber sind. Das ist, glaube ich, ganz ein wesentlicher Punkt.
Danke, Hermann. Danke, Barbara. Es ist gut und wichtig, euch zu hören als Mitinitiatorinnen dieser Kampagne. Ich möchte zum Schluss euch beiden noch eine persönliche Frage stellen. Und ich möchte mit dir, Barbara, beginnen. Ein Satz, der dir wichtig ist, und zwar nicht als Funktionärin oder Akteurin hier bei dieser Kampagne, sondern als Mensch aus der Region. Was wünschst du dir für deine Heimat?
Ich wünsche mir für meine Heimat, dass wir weiterhin ganz fest zusammenarbeiten, dass wir uns zuhören und dass wir bei der Wahl der Worte genügend Achtsamkeit an den Tag legen. Denn manchmal ist ein sehr schnell gesprochenes Wort, vielleicht auch eine schnelle Schlagzeile, viel nachhaltiger, als wie wir uns es vielleicht wünschen würden. Und das gute Wort ist ja das, mit dem soll man eigentlich in Erinnerung bleiben. Es gibt diesen schönen Spruch, achte auf deine Gedanken, sie werden zu Worte, und achte ganz fest auf deine Worte, weil die werden zu deinen Taten. Und was wollen wir alle? Wir wollen in guter Erinnerung bleiben.
Danke, Barbara. Hermann, auf diesen philosophischen Spruch von der Barbara ist es schwierig, den nächsten zu bringen. Ich möchte aber auch dich bitten um den Satz, was wünschst du dir für deine Region?
Ich bin ein bisschen weniger der Philosoph als die Barbara. Für mich ist ganz, also ich habe, glaube ich, zwei wesentliche Ziele. Ich bin Vater dreier Töchter und will, dass es der nachfolgenden Generation mindestens gleich gut geht wie uns. Und ich glaube, wir haben doch in der Nachkriegszeit unsere vorige Generation sehr, sehr viel Aufbauarbeit und Entwicklungsarbeit gelegt. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns das nicht kaputt machen, dass unsere Region so lebenswert, so schützenswert, wie sie ist, erhalten bleiben kann. Und das sind wir unserer nächsten Generation schuldig. Und ich tue das sehr oft in den Fokus von meinem Tun, dass ich sage, das, was wir machen, das müssen wir machen, dass unsere Nächsten wieder gut geht oder gleich gut geht oder besser geht. Und wenn man sich weltpolitisch die ganze Geschichte anschaut, dann ist es momentan nicht so lustig und dann wird es auch nicht ganz eindeutig sein oder ganz sicher sein, dass unsere nächsten Generationen gleich gut geht, als wie es uns geht. Und deswegen sind wir, glaube ich, wirklich gefordert, dass wir unser Bestes dazu beitragen in unserer Region, dass dann unserer nächsten Generation ähnlich gut geht.
Ein schöner Schlusspunkt für diesen wunderbaren Podcast. Ich möchte mich bei dir, Hermann Huber, und bei dir, Barbara Schweighofer, herzlich bedanken für euren Besuch. Es werden weitere Folgen dieses Podcasts erscheinen, um verschiedene andere Akteure zu diesem spannenden, auch heißen Thema Gehör zu geben. Und ich freue mich aufs nächste Mal auf Sie. Ich hoffe, Sie, meine lieben Hörerinnen und Hörer, hatten auch Interessantes hier zu hören. Und ich wünsche einen schönen Tag.